Einen wunderbaren Abend. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore. Wie immer dürfen wir die intensive Fußballwoche mit unserer wöchentlichen Talkrunde abschließen. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Die Admiral Bundesliga, die verabschiedet sich ja in die erste länderspielbedingte Ligapause 2024. Morgen trifft einander das Nationalteam in Marbella. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir einen heute hier bei uns zu Gast haben, der Österreich bei der letzten Europameisterschaft erstmals ins Achtelfinale geschossen hat, und zwar Christoph Baumgartner. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Kurzer Zwischenstopp in Wien, und dann haben wir darüber nachgedacht, wen können wir dazusetzen zu Christoph Baumgartner, und sind zu dem Entschluss gekommen, manchmal liegt das Gute so nah, und da haben wir uns gedacht, da holen wir den Bruder einfach dazu, nämlich Dominik Baumgartner vom WRC, den Abwehrchef. Schönen Abend auch an Sie.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie hier sind, und Sie haben wie immer zu Hause die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die beiden Herren, und wir werden die dann einfließen lassen in die kommenden 70 Minuten, wo es viele Themen zu besprechen gibt, von RB Leipzig über WRC bis hin zum Nationalteam. Und ich habe schon gesagt, große Familienzusammenführung quasi. Wann haben Sie sich das letzte Mal gesehen, jetzt vor dem Wochenende, jetzt vor heute?
Ja, tatsächlich rund um Weihnachten. Die Taufe von Dominik, seinem kleinen Sohn gewesen, und ja, ist leider nicht so oft möglich, aber dafür immer umso schöner natürlich, wenn es mal möglich ist.
Dazwischen, wie oft wird telefoniert?
Ab und an, gerade jetzt mit dem Clan natürlich, mal FaceTime und so ist schon schön, weil man ja einfach die Schritte von so einem Baby ein bisschen mitkriegen, ist schon was Schönes als Onkel.
Ja. Machst du das gut, das Onkel-Dasein?
Ja, bis jetzt kann ich nicht meckern. Mal schauen, wie es dann weiter wird, aber er macht sehr gut.
Und FaceTime funktioniert schon mit einem halben Jahr?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, er kriegt das sogar schon mit. Von dem her macht es auch Spaß.
Na fein. Größte Herausforderung ist ja heute Christoph, Dominik, Christoph. Und grundsätzlich werden Sie ja beide Baumi genannt, glaube ich, bei den jeweiligen Vereinen. Wo spricht man Sie noch mit dem Vornamen an? Ist das nur mehr Mama und Papa?
Ja, tatsächlich bei mir schon. Also in der Fußballwelt, sage ich mal, ist eigentlich nur Baumi. Drum tatsächlich manchmal ein bisschen ungewohnt sogar, wenn dann Christoph kommt. Aber ja, ist halt doch der Name. Ja,
dann sage ich halt einfach nur Baumi und irgendeiner antwortet dann genau. Hoffentlich. Bei Ihnen auch so, dass es auch zu Hause, die Freundin, ja, die Frau.
Also die Freundin, Familie, aber sonst glaube ich, bin ich überall der Baumi. Große Baumi.
Das stimmt ja, sowohl was die Körpergröße als auch das Alter betrifft. 27 und 24 Jahre jung, also großer und kleiner Bruder. Christoph, Sie haben ja schon am Freitag gespielt. Das heißt, bei Ihnen liegt es schon ein bisschen länger zurück. Sie waren gestern im Einsatz. Wir wollen uns einmal die Tore anschauen. Sie haben mit Ihrer Mannschaft gewonnen. Und zwar 5:1 mit RB Leipzig gegen Köln. Wichtiger Sieg, denn es geht ja für Leipzig nach wie vor um die Champions League-Plätze. Sie haben rund 15 Minuten gespielt. Was hat der Sieg auch bei der Mannschaft ausgelöst? Welche Bedeutung hat er eben vor allem auch tabellarisch?
Ja, extremst wichtig. Wir haben ja schon auch den einen oder anderen Punkt leider verschenkt in den letzten Wochen und Monaten. Und von dem her sind ja so Spiele gegen vermeintlich kleinere Mannschaften, sage ich einmal, extrem wichtig, um dran zu bleiben. Man sieht es, sobald du das Spiel verlierst, wird es sehr, sehr schwierig, oben dran zu bleiben. Und klar, das große Ziel ist natürlich wieder die Champions League-Teilnahme. Und ja, von dem her heißt es einfach abliefern und so wenig wie möglich Punkte liegen lassen.
Ja, mit dem Sieg hat RB Leipzig ja auch vorgelegt, bis zum heutigen späten Nachmittag Vierter gewesen. Jetzt hat dann heute am späten Nachmittag Dortmund gewonnen. Jetzt sind sie wieder auf dem 5. Platz. Im Moment hat Deutschland ja 5 Champions League-Plätze, nachdem uns ja nächstes Jahr oder nächste Saison die Reform erwartet. Darauf kann man sich aber natürlich nicht verlassen. England ist ja Deutschland da auf den Fersen, als auch wo Freiburg ausgeschieden ist. Also kann das Ganze noch knapp werden. Wie wird das grundsätzlich gesehen, das Thema eben jetzt auch im Endspurt in der Meisterschaft, 4. Platz, 5. Platz?
Ja, der volle Fokus liegt natürlich drauf, das, was wir in der eigenen Hand haben, zu vollbringen. Wir sind ja leider raus aus der Champions League, von dem her können wir da nicht mehr eingreifen in dieser Jahreswertung. Und ja, für uns zählt es einfach, die Punkte zu holen. Wir haben das direkte Duell gegen Dortmund noch. Das heißt, wir haben alles in der eigenen Hand. Von dem her ist der volle Fokus einfach auf den eigenen Möglichkeiten und nicht auf dem, was möglicherweise uns helfen könnte. Da hast du einfach unsere Punkte zu sammeln, und dann haben wir sicher auch die Qualität, das zu schaffen.
Jetzt habe ich ja gesagt, Dominik, Sie haben gestern gespielt. Besteht dann die Möglichkeit, auch am Freitag das Spiel zu verfolgen? Wie läuft das grundsätzlich an so einem Bundesliga-Wochenende ab?
Ja, also wir haben es als Mannschaft oder Teile der Mannschaft gemeinsam geschaut. Bei uns gibt es da so Spiel Kickbass, ähnlich wie der Sky Ankick von Deutschland. Da verfolgen das immer sehr viele. Von dem her schauen wir das dann auch oft sehr gemeinsam. Ich schaue natürlich dann ein bisschen genauer hin, muss ich dazu sagen. Aber war natürlich eine super Leistung von Leipzig. Ich glaube, ein sehr verdienter Sieg.
Wird da auch nachher dann telefoniert? Tauscht man sich da auch aus? Oder ist es nach den Spielen jetzt dann nicht so?
Nein, da telefonieren wir relativ seltener. Wir haben auch gewusst, dass wir uns heute sehen. Von dem her war es diesmal überhaupt nicht notwendig. Aber eher, also wir telefonieren eher, wenn es um familiäre Geschichten geht und weniger, wenn es ums Fußball geht.
Ja. Jetzt habe ich ja gesagt, Christoph, Sie haben 15 Minuten grob am Freitag gespielt. Grundsätzlich ja der Saisonstart schwierig gewesen. Sie waren in der Vorbereitung verletzt. Dann war es einmal rund um Oktober ein bisschen einfacher. Jetzt auch wieder eher die Rolle von der Bank. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, und ich glaube, in Österreich kennen mich jetzt viele wie ein Ticker, Sportler. Und natürlich ist es mein Ziel mein Antrieb, immer von Beginn an zu spielen. Aber dessen war ich mir bewusst mit dem Schritt nach Leipzig zu einem absoluten Top-Club, dass auch so Phasen vorkommen können. Ich glaube, wenn man halt gerade meine Position ein bisschen genauer betrachtet, spielen da halt einfach zwei Spieler in der Regel, die halt ja absolutes Weltklasseformat haben, mit Xavi Simons und Dani Olmo. Dazu kommt noch Elif Elmas, der im Sommer für ja über 20 Millionen kommen ist. Das heißt, da auf dieser Position, ich glaube, da ja, gibt es nicht so viele Vereine auf der Welt, die da sagen würden, nein, die Jungs nehmen wir nicht. Also von dem her, ja, war mir das bewusst, dass da große Konkurrenz mir gegenübersteht, aber das war das, was ich wollte. Ich glaube, das ist das, was die zu Höchstleistungen treiben kann, was die dazu bringt, im Training jeden Schritt zu gehen. Und ja, ich nehme die Situation an. Ich habe jetzt letzte Woche eine super Einwechslung gehabt, habe ein Tor gemacht, habe der Mannschaft geholfen. Jetzt kommt halt, ist wieder ein Spiel kommen, wo es ein bisschen kürzer ist von der Einsatzzeit. Das ist halt so. Auf dem Niveau mit den Weltklasse-Spielern, auf den Positionen, das muss man annehmen. Und ich bin da einer, der sich ja dann nicht hängen lässt, sondern halt genau das Gegenteil versucht, daraus wieder Kraft zu schöpfen und einfach ja, dem Trainer zu zeigen, dass ich da bin. Und das war es auch. Von dem her, ja, ist nicht immer ganz leicht, aber ich gebe mein Bestes, um immer mehr Minuten natürlich zu bekommen.
Jetzt ist ja Xavi Simons auf Leihbasis von Paris Saint-Germain in Leipzig. Gibt es da vielleicht auch den Lichtblick, den Sie sich dann noch immer wieder in Erinnerung rufen, dass der ja vielleicht im Sommer zurückkehren könnte? Dort verlässt ja ein gewisser Mbappé den Verein. Also ist das schon etwas, woran man sich dann auch ein bisschen klammert, klingt jetzt so negativ, aber festhält?
Ja, ich glaube, wenn es nicht nur der Xavi ist, auch der Dani, der ja immer wieder ja, mit Gerüchten, mit Vereinen in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, wenn so Weltklasse-Spieler ja, beim Verein sind wie Leipzig, dann ist natürlich immer eine gewisse Möglichkeit da, dass die Name den Schritt zum nächstgrößeren Club machen. Und ja, wie es beim Xavi ist oder wie es dann im Sommer sein wird, wird man sehen. Aber das ist auch nichts, was ich beeinflussen kann. Tatsächlich bin ich auch froh, dass ich mit so Jungs tagtäglich trainieren kann, weil die das auch natürlich als Spieler auf ein nächstes Level bringt. Das ist eine Möglichkeit, sich auch von so Spielern was abzuschauen, auch wenn der Bursche erst 20 Jahre ist, aber es ist ein Vollprofi, es ist einer der talentiertesten Spieler, die ich je gesehen habe, der natürlich irgendwann einen weiteren Karriereschritt machen wird zu einem absoluten Weltklasse-Club. Aber wie gesagt, der Fokus liegt trotzdem bei mir, dass ich meine Leistung im Training und Spiel abrufe und dann, ja, werde ich schon zu meinen Minuten kommen. Und mir war bewusst, dass das erste Jahr sehr schwer werden kann. Das ist des Öfteren der Fall, weil es einfach ja, ein großer Schritt war. Aber ich sehe das Ganze nicht so negativ und versuche einfach, wie gesagt, weiter Gas zu geben.
Ich glaube, es war vor dem Hinspiel gegen Real Madrid, jetzt im Achtelfinale, da haben wir mit Ihrem Trainer, mit Marco Rose, auch gesprochen und da hat er gemeint, ja, es ist bei Ihnen noch ein bisschen ein Gap eben zwischen der Trainingsleistung, die herausragend ist, und dann der Leistung auf dem Platz hin und wieder. Wie ist da auch der Austausch zwischen Ihnen und zwischen dem Trainer?
Ja, super. Also selten einen Trainer gehabt, der so offen und ehrlich mit seinen Spielern kommuniziert. Ist einer der besten Trainer, die es, glaube ich, im deutschen Fußball gibt. Wirklich menschlich richtig, richtig cool. Macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und da hat er definitiv auch recht. Also ich merke im Training, dass ich richtig, richtig gute Leistungen bringe. Im Spiel war es dann das eine oder andere Mal noch nicht auf dem Top-Level. Und klar, wenn du bei so einem Verein bist mit eben dieser Konkurrenz, dann muss fast jedes Spiel halt wirklich top sein. Und ich weiß natürlich auch, wie die Situation ist, wenn du absoluter Stammspieler bist und du im Kopf hast, okay, auch wenn ich jetzt einmal zwei schlechtere Spiele mache, werde ich wieder beginnen. Dann spielst du das Ganze natürlich auch leichter, gerade als Kreativspieler, wie ich bin. Aber ja, die Situation muss man annehmen. Und wie gesagt, ich glaube auch, gerade mit der wie die Einwechslung jetzt gegen Darmstadt war das Tor, das sind einfach Momente, wo man dem Trainer zeigt, okay, ich bin da, ich bin auch im Spiel da. Ich habe jetzt auch 4 Saisontore. Es ist jetzt nicht so, dass ich noch gar nichts auf die Platte gebracht habe bei Leipzig. Aber klar, mein Ziel und auch das Ziel vom Verein ist natürlich, dass ich auf Dauer zu mehr Spielzeit komme und der Mannschaft noch mal helfen kann.
Sie haben Kommunikation erwähnt, wo herausragend ist Marco Rose. Wie darf man sich das vorstellen? Ist dann auch wirklich das direkte Gespräch, eben zum Beispiel nach dem Spiel gegen Darmstadt, wo Sie dann auch ein Tor erzielen, wo er sagt, ja, Schritt nach vorne, so stelle ich mir das vor. Oder ist es eher das Gesamte? Oder gibt es da schon immer wieder auch den persönlichen Austausch?
Naja, es ist wirklich einer, der sagt, Bommel, komm mit, komm ins Büro, wir besprechen dann Dinge. Ist sehr offen, wie gesagt, was einem super gefällt, wo er Potenzial sieht, was ich besser machen kann. Aber ich glaube tatsächlich, auch wenn es vielleicht blöd anhört, er ist gar nicht so unzufrieden. Ich glaube, er ist mit der Art und Weise, wie ich die Rolle annehme, sehr, sehr zufrieden. Er weiß, dass er auf mich zählen kann. Und das vermittelt er mir ja.
Jetzt sind Sie ja dort bei Leipzig nicht der einzige Österreicher, den die Fans hier in Österreich auch aus der Admiral-Bundesliga kennen, sondern gibt es ja mit Xaver Schlager und jetzt auch mit Niki Seiwald, der auch im Sommer gekommen ist. Wir sind noch zwei weitere. Während Schlager absoluter Stammspieler ist, tut sich ja Niki Seiwald auch eher schwer. Kommt auch meistens, wenn dann von der Bank. Wie ist auch da zwischen Ihnen? Wie kann man sich da vielleicht auch sogar gegenseitig helfen?
Ja, definitiv. Adak Xaver, wie er nach Leipzig gekommen ist, hat eine schwierige Phase zu Beginn gehabt, hat, glaube ich, letztens geredet, die ersten 10 Spiele, glaube ich, insgesamt 3 Minuten gespielt. Das heißt, das ist vielleicht auch so, dass man eine gewisse Anpassungszeit manchmal braucht. Und ja, der Xaver hat die Rolle auch super angenommen. Und natürlich kann er uns da ein Stück weit helfen. Und ja, wir sind da natürlich im Austausch, weil wir uns einfach besser kennen, weil wir eine engere Verbindung haben. Und ja, ich glaube einfach, dass wir alle drei Typen sind, die definitiv nie im Kopf stehen, nach unten dann oder jetzt trotzig werden, weil das oft auch eine Reaktion auf wenig Spielzeit von manchen Spielern, aber das sind wir halt gar nicht. Wir sind dann halt welche, die sich halt noch mehr den Hintern aufreißen und noch mehr Gas geben, um den Trainer zu zeigen, wir sind da und da unterstützen wir uns gegenseitig.
Ist er ein Stehaufmännchen, der kleine Bruder?
Das war er schon immer.
Also nie trotzig?
Ja, früher schon hin und wieder. Da hat es schon einige Geschichten gegeben, aber er hat sich immer überall durchgesetzt. Ich glaube, dass das auch in Leipzig der Fall sein wird. Über kurz oder lang wird er die Spielzeit bekommen. Wir wissen alle, was er für Qualität hat. Ich glaube, das hat er in Hoffenheim gezeigt, das hat er beim Nationalteam gezeigt und irgendwann setzt sich die Qualität auch durch.
Leidet man trotzdem als Bruder dann auf eine gewisse Art und Weise durch, gerade wenn man dann den Sommer miterlebt? Ich meine, er war der teuerste Spieler Österreichs, der transferiert wurde von Hoffenheim zu Leipzig. Das ist vielleicht auch ein Backerl, kommen wir dann später noch darauf zu sprechen, dass man dann mitträgt. Inwieweit kann man da als Bruder, der ja auch den gleichen Job ausübt, zur Seite stehen?
Ja, ich glaube, die Ablösesumme war bei uns jetzt nie so Thema. Ist auch, glaube ich, beim Chrissi nicht so im Kopf. Er hat gewusst, auf was er sich einlässt, dass es schwierig wird, dass die Qualität einfach riesig ist in Leipzig, die Konkurrenz groß. Natürlich wünsche ich mir als Bruder, dass er die Spielzeit bekommt, mehr Spielzeit bekommt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, er wird sie durchsetzen und er wird seinen Weg gehen.
Ja, also da gab es ein Erfolgserlebnis am Bundesliga-Wochenende beim WRC. Wie soll man es einordnen, Dominik? War der Punkt ein Erfolgserlebnis, weil man am Ende vielleicht froh sein konnte, dass man den einen Punkt geholt hat? Oder war es dann vielleicht doch eher ein negatives Erlebnis, weil man ja vielleicht eigentlich glaubt hat, man rockt diese Qualifikationsgruppe jetzt und hat mit der Austria da die Nase vorn in allen Belangen?
Also der Punkt war definitiv ein Erfolgserlebnis. Das Spiel war eher ein negatives Erlebnis. Ja, so glaube ich, lässt es sich ganz gut zusammenfassen. Nein, wir wissen, dass wir nicht unser bestes Spiel gezeigt haben. Nichtsdestotrotz haben wir den Punkt mitgenommen. Ich glaube, es ist tabellarisch nichts passiert, weil die anderen auch alle unentschieden gespielt haben. Von dem her sind wir an der Austria dranbleiben, haben den Abstand zu unten gleich gehalten. Aber wir wissen definitiv, dass die Leistung nicht gut genug war und dass es einfach eine Steigerung brauchen wird.
Ja, wir haben ja grundsätzlich 3-Punkte-Teilungen gestern gesehen in dieser Qualifikationsgruppe. Auch die 2 Tore von diesem 1:1 wollen wir den Damen und Herren, falls sie es gestern nicht gesehen haben, natürlich nicht vorenthalten. Die WSG dank Nick Preletz in Führung gegangen. Wir haben das vorher auch nochmal gemeinsam jetzt bei alle Spieler, alle Tore gesehen. Da haben sie es auch nochmal schön mitkommentiert, die ganze Situation. Und dann war es Zimmermann, der den Elfmeter rausgeholt hat und Tiano Ballo, der dann eben noch ausgleicht und ihrer Mannschaft diesen Punkt rettet. Dennoch, ihr Kollege Jonathan Scherzer, der war nach dem Spiel sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie weit sich das schon durchgesprochen hat. Er hat gemeint, bodenlos war der Auftritt, die Performance. Hat er da recht oder hat er da übertrieben?
Ja, bodenlos klingt jetzt natürlich sehr, sehr dramatisch. Es war natürlich nicht unser bestes Spiel. Ich glaube, das wissen wir alle. Bodenlos ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben nichtsdestotrotz schon auch Chancen gehabt, um in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit. Dann wird das Spiel wahrscheinlich anders verlaufen. Aber es sind einfach unsere Ansprüche höher. Und ich glaube, das war das, was der Johnny, auf was er hinaus wollte. Ich glaube, er war in der Kabine davor schon ziemlich angefressen, ist dann sehr emotional schon zum Interview gegangen. Von dem her hat er da vielleicht eine Spur zu weit ausgeholt oder übertrieben. Aber er hat mit der Kritik grundsätzlich schon recht. Es ist einfach, wie gesagt, nicht unser Anspruch und wir wollen einfach mehr.
Jetzt war ja auch gestern dann das Thema in den Interviews und den Statements nach dem Spiel, dass es vielleicht den einen oder anderen gegeben hat, der diese Aufgabe auch noch nicht ganz annehmen konnte, Qualifikationsgruppe. Jetzt ist es ja das zweite Mal in Folge für den Verein, dass sie da unten in den unteren 6 sind und gegen den Abstieg oder um das Europacup-Playoff spielen. Würden Sie das so sehen oder war es dann vielleicht hoffentlich doch ein Ausreißer? Oder tut man sich einfach ein bisschen schwer, weil jetzt einmal dann der große Traum, es in die Top 6 zu schaffen, geplatzt ist und unten dann das harte Fußballerleben quasi jetzt in den nächsten Monaten ansteht?
Ja, wir haben natürlich eine sehr junge Mannschaft jetzt da immer am Feld gehabt. Und in der Quali-Gruppe ist das halt schon wirklich ein Kampf, das vielleicht viele Jungs, vor allem Junge, etwas unterschätzt haben, dass da wirklich für viele um die Existenz geht, für die Vereine, auch für die Spieler, weil die einfach in der Bundesliga bleiben wollen. Von dem her kann das schon ein Grund sein, dass das einige unterschätzt haben. Wir haben es aber schon in der Vorwoche gegen Altach gesehen, dass es eigentlich gleich war. Da haben wir es auch nicht geschafft, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Da zählt vielleicht das Argument mit der Enttäuschung noch, aber nach 2 Wochen sollte das dann irgendwann überwunden haben. Also von dem her lasse ich das jetzt nicht mehr wirklich gelten. Aber wir müssen uns einfach steigern, vor allem körperlich. Du musst da dagegen halten, um dann die spielerische aufziehen zu können, weil wenn du einfach körperlich unterlegen bist, dann bringt der Rest auch nicht wirklich viel.
Ja, so Tabellenteilung, Punkteteilung, beinharter Abstiegskampf, wenn Sie das jetzt auch sehen, die Szenen aus Innsbruck von dem Spiel, sind Sie froh, Christoph, dass Ihnen sowas in der Bundesliga erspart bleibt?
Ja, ich war letztes Jahr relativ lang im Abstiegskampf, sehr, sehr ungewohnt und ja, wie es der Dominik gesagt hat, da geht es um andere Tugenden in erster Linie und ich habe auch das Spiel gestern gesehen und ja, man hat nicht immer das Gefühl gehabt, dass alle Jungs 100% wissen, was geht. Aber ich glaube einfach, dass der WRC trotz allem, gerade auch in der Qualifikationsgruppe, viel Qualität hat. Mehr Qualität hat als die anderen Mannschaften, jetzt von der Austria vielleicht abgesehen. Trotz allem, glaube ich, eine gute Mannschaft, die mit der Austria sich die ersten 2 Plätze ausmachen wird.
Ja, so schaut es ja im Moment auch tabellarisch aus, mit einem großen Respektabstand auf die restlichen 4 Mannschaften, die dann auch in dieser Qualifikationsgruppe stehen. Wir sehen es dann noch einmal oben, die 3-Punkte-Teilungen, die gestern zu beobachten waren und dann eben die Wiener Austria mit 17 Punkten und dahinter der WRC mit 16 Punkten und die allgemeine Meinung auch unter allen Experten, dass es diese beiden Mannschaften sind, die um den Startplatz im Europacup-Playoff im Internen stehen. Der erste Platz in der Qualifikationsgruppe berechtigt ja auf jeden Fall, vielleicht auch der zweite, je nachdem, wer dann am Ende den Cup gewinnt. Jetzt wollen wir mal schauen, wir haben eine Zuschauerfrage zu diesem Thema passend, nämlich und zwar wer oder was denn, wenn sie denn kommt, ist sie schon hinter uns? Da ist sie jetzt. Kann der WRC die Quali-Gruppe gewinnen, fragt Marlon.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben es gezeigt gegen die Austria, haben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Nichtsdestotrotz wissen wir, auf was es zuallererst ankommt. Und vor allem, das ist einfach einmal den Abstand zu unten zu wahren. Das ist das Wichtigste. Aber wir schauen natürlich nach oben und wir wollen unbedingt diese Quali-Gruppe gewinnen, weil dann sind wir sicher im Playoff. Je nachdem, wie der Cup ausgeht, reicht vielleicht auch der 8. Platz. Aber unser Ziel ist es, die Quali-Gruppe zu gewinnen. Und das ist auch definitiv möglich.
Ja, und zu diesem Thema haben wir auch die Sky-User gefragt, wie die denn das Ganze einschätzen, wer sich da vielleicht am Ende des Tages durchsetzt. Und wir sehen es, also ein Großteil der User glaubt dann doch an die Wiener Austria mit 55,4%, dahinter dann der WAC mit 29,4%. Und ja, das spiegelt auch das wieder, was die Tabelle zeigt, dass es diese beiden unter sich ausmachen. Wenn da jetzt mehr an die Austria glauben, was würden Sie jetzt sagen, was spricht aber dann vielleicht eher für den WAC, wenn Sie sagen, ja, ganz klar ist das unser Ziel?
Ja, ich glaube, die Austria hat natürlich mehr Fans als der WRC, von dem her sind vielleicht so Umfragen nicht wirklich das, was für den WRC spricht. Aber was zählt, sind natürlich die Leistungen am Platz. Und da werden die Punkte vergeben und nicht bei solchen Umfragen.
Ja, aber vielleicht kann man ja was dafür tun, dass man dann mehr Fans bekommt. Eben zum Beispiel, wenn man die Qualifikationsgruppe gewinnt und dann Europacup-Playoff spielt. Und die Erfahrung haben Sie auch schon gemacht, wie das mit dem WRC ist, wenn man dann international spielen darf. Also das ist dann auch ganz gut angekommen im Lavandal.
Das ist dann ganz gut angekommen, ja. Von dem her werden wir das natürlich versuchen, wieder zu erreichen. Ja, schauen wir mal, wie es dann wirklich wird.
Ja, also spannende Aufgaben, die auf beide zukommen in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen. Wir wollen vielleicht einmal ein bisschen schauen, wie es grundsätzlich dazu gekommen ist, dass die beiden Herren Fußballer geworden sind, was sie so ausmacht und vor allem, was Wegbegleiter über die beiden sagen, wo vielleicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. Ronny Mann hat da einen wunderbaren Beitrag für uns gestaltet.
Von Baumgartner.
Bitte schön, Dominik Baumgartner. Bochum sagt danke.
Baumgartner again!
Baumgartner! Dominik und Christoph Baumgartner. Zwei Fußballer, zwei unterschiedliche Karrierewege, eine Familie. Apropos Familie. Wer etwas über die Gebrüder Baumgartner erfahren will, fragt am besten bei ihrem Cousin nach. Stefan Feiertag, ebenfalls Kicker.
Wir haben gute Wurzeln in der Familie. Ich glaube, die Eltern haben auch schon alle gut Fußball gespielt. Natürlich haben wir fast jeden Tag im Garten gespielt daheim. Wir haben immer meistens nur das Tor geschossen oder irgendein Match gespielt. Das, was das Wichtigste ist im Fußball, das sind für mich große Vorbilder. Dann kann ich extrem viel lernen von denen.
Eines scheint unumstritten.
Wir waren der am höchsten Veranlagte.
Das ist ganz klar. Das ist der, was in Deutschland spielt, der, was da jetzt am weitesten bis jetzt geschafft hat. Das hat man schon früher gewusst, dass der ein super Kicker ist.
Christoph Baumgartner. Früh wagt er den Schritt ins Ausland zu Hoffenheim. Er entwickelt sich. In 138 Pflichtspielen macht er für Hoffenheim 30 Tore.
Sein Abschluss! Ein Tor! Baumgartner!
Der damalige Trainer Sebastian Hoeneß ist begeistert.
Baumi war ein besonderer Spieler. Hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Überragender Typ, überragender Charakter, absoluter Vollprofi, Musterprofi, totale Verlässlichkeit, wenn es darum geht, Einsatz zu zeigen im Training, in den Spielen. Trotz seines jungen Alters kommt er sehr reif daher.
Dominik schlägt einen anderen Weg ein. Nach Horn, Grödig und Wacker Innsbruck folgt mit Bochum eine kurze Auslandsstation. Und in Wolfsberg ist er längst nicht mehr wegzudenken.
Ja, ich glaube, dass der Baumi einer der besten Verteidiger der Liga ist und ein bisschen Pech mit den Verletzungen in der Vergangenheit gehabt hat. Und ich glaube, wenn er die nicht gehabt hätte, wäre er sicher schon weiter wie jetzt.
Baumi ist einer unserer besten Verteidiger, ist sehr stabil defensiv, fußballerisch super.
Sehr erwachsener Spieler, würde ich schon sagen, auch mit sehr viel Routine. Und ja, das merkt man in der Kabine, wie er spricht, wie er über das Leben denkt.
Zu Recht unser Kapitän zurzeit.
Bin ein großer Fan von Baumi.
Wer Baumgartner sagt, muss auch Nationalteam sagen. Christoph, fixer Bestandteil des Teams.
Baumi ist ein ganz, ganz, ganz spezieller Mensch. Wir haben uns gesucht und gefunden, kann man sagen. Haben sehr, sehr viel Kontakt privat. Ich freue mich schon unfassbar wieder drauf, dass wir uns bei der Nationalmannschaft sehen. Weil wir uns wirklich ja, verstehen wie ein Herz und eine Seele. Sagt er mir immer so ein bisschen wie eine Schlange, weil er sich durch die Verteidiger durchbewegen kann, wo keiner glaubt, okay, gut, er kommt jetzt durch. Wir werden in Österreich vor allem noch sehr, sehr viel Freude haben an ihm. Und ich sage, das ist ein zukünftiger Kandidat für Rekordnationalspieler oder Rekordtorschütze.
Seit Juli 2023 in Leipzig, Champions League Debüt am 19. September 2023. Doch Christoph Baumgartner muss um seine Einsatzzeiten kämpfen.
Ich glaube, dass er weiß, da sind halt auch andere Spieler, die sehr, sehr viel Anspruch auf Spielzeit wollen. Und Baumi, das zeichnet ihn eben aus. Er bleibt immer ruhig. Er ist ein absoluter Teamplayer. Deswegen ist es für mich eine Frage der Zeit, dass er sich durchsetzt.
Und Dominik Baumgartner?
In Österreich ist bekannt, was er für Qualitäten hat. Und ich sehe keinen Grund, warum man das in Deutschland nicht zeigen kann.
Er ist auf einem guten Weg und ich glaube, ja, der Sprung ist immer möglich. Also es geht so schnell im Fußball. Warum sollst du Baumi nicht mehr schaffen?
Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Vielleicht trifft er noch nicht im Grunde auf seinen Bruder einmal.
So oder so. Die Familie ist stolz.
Christoph, Tommy. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich auch euer Cousin bin. Ich bin auch stolz, was ihr erreicht habt. Und ich glaube, macht es einfach weiter so und dann habt ihr ein richtig, richtig geiles Leben für euch.
Also mit netten Grüßen von Stefan Feiertag, der ja mit Blau-Weiß Linz jetzt auch im Abstiegskampf steckt. Blau-Weiß Linz Spiele, auch etwas, das Sie verfolgen oder WRC dann? Nur ist das dann schon zu viel?
Nein, wenn es möglich ist, irgendwie beides. Klar, der Bruder hat dann doch noch mal, steht dann noch mal einen Schritt weiter oben, aber ja, ich verfolge den Stefan seinen Weg natürlich auch. Ist, glaube ich, auf einem super Weg. Auch aktuell ein bisschen wie bei mir, nicht so ganz einfach, weil auch ein Spieler vor sich hat, der viel Qualität mitbringt, aber ja, zählt das Gleiche, glaube ich, wie für mich. Dranbleiben, Gas geben und dann, wie es der Dominik gesagt hat, Qualität setzt sich am Ende auch durch.
Haben Sie da auch das Gefühl, dass Sie da auf eine gewisse Art und Weise auch eine Vorbildrolle führen haben? Also sucht er zum Beispiel auch Rat aktiv?
Ja, schon auch. Ich glaube, dass das ein bisschen ja, von oben nach unten ist. Ich glaube, für mich war der Dominik immer irgendwo ein Vorbild, weil er früh einfach ja, ein super Weg gegangen ist, gezeigt hat, ja, wie man es aus unserem kleinen Dorf in die große, weite Fußballwelt schaffen kann. Und ja, so wird es für den Stefan auch sein. Er schaut auf uns natürlich auch irgendwo auf. Und ja, wenn's Hilfe benötigt, wenn er einen Rat braucht, sind wir natürlich auch immer für ihn da.
Ja, in der Nähe von Horn im Waldviertel, für alle, die es nicht wissen, was war da im Wasser drinnen grundsätzlich? Also drei Bundesliga-Profis. Oder kommt alles von den Eltern, die gemeint? Also Ihr Vater hat ja Regionalliga, glaube ich, gespielt. Mit Horn waren es einfach die Gene.
Ja, den gleichen Papa hat der Stefan nicht. Also der kann es nicht gewesen sein. Nein, ich weiß nicht. Wir haben natürlich, wie der Stefan schon gesagt hat, auch in unserer Kindheit sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Wir wohnen wirklich auf 100 Metern zusammen, also innerhalb von 100 Metern. Alle drei haben da, ja, glaube ich, tagtäglich mehrere Stunden Fußball gemeinsam gespielt. Ich glaube, das hat schon allen geholfen. Von dem her kann es vielleicht das gewesen sein. Aber was es dann wirklich war, das wird ein Geheimnis bleiben, das keiner weiß.
Ja, aber er hat gemeint, Sie haben alle nur aufs Tor geschossen und trotzdem sind Sie dann Innenverteidiger geworden. Wie ist denn das passiert?
Naja, ich war ja früher auch Stürmer. Von dem her ja, hat dann irgendein Trainer dann wahrscheinlich gemeint, für vorne reicht's nicht, stellen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Von dem her hat das dann ganz gut geklappt. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass ich Innenverteidiger bin. Aber früher, wie gesagt, war ich auch Stürmer.
Ja, und was man auch gehört hat jetzt in diesem Beitrag, ist, dass Sie viele Fans haben in Ihrer Mannschaft. Grundsätzlich die Herren Piesinger und Scherzer haben Sie da in höchsten Tönen gelobt. Piesinger sogar gemeint, er ist ein großer Baumi-Fan. Hat aber auch etwas angesprochen, das sind natürlich die Verletzungen, die Sie erlitten haben. Da waren zum Teil sehr schwierige oder sehr schwere dabei mit zwei Kreuzbandrissen. Jetzt rückblickend betrachtet, würden Sie auch sagen, dass vielleicht manche Dinge möglicher gewesen wären oder was anderes entstanden wäre, wenn das nicht so passiert ist? Oder sind Sie jemand, der sagt, das kann ich sowieso nicht ändern? Das heißt, ich nehme es jetzt so an, wie es ist.
Ja, wahrscheinlich wäre möglich gewesen, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Ich glaube, jeder weiß, wenn du mit 17 und 18 jeweils 8 und 9 Monate raus bist, ist das in dem Alter vor allem wahrscheinlich das Schlimmste, was am Fußballer passieren kann. Aber ja, schlussendlich habe ich trotzdem einen ganz guten Weg, glaube ich, für die Verletzungen gemacht. man kann es eh nicht ändern. Also es gehört einfach zu einem Sportler dazu. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt verletzungsfrei bleibe bis zum Ende von meiner Karriere, damit ich dann noch einige Jahre Fußball spielen kann. Und ich sehe einfach jedes Jahr, dass ich einfach in der Bundesliga spielen kann als Geschenk an, weil es einfach mit den Verletzungen, glaube ich, nicht ganz normal ist, dass man da in der Bundesliga spielt.
Ja. Jetzt auch als Bruder, jetzt hat zwar der Cousin gesagt, Sie sind derjenige, der die größte Veranlagung hat, aber trotzdem, was wäre für den Bruder möglich gewesen oder was sehen Sie auch noch? Ich meine, er ist ja immer noch jung, sind 27 Jahre, also es ist ja auch noch alles möglich.
Ja, der Stefan hat ja gesagt, ich war der Talentiertere. Ich glaube, dass man vom Talent nicht weit auseinander war. Ich war vielleicht der Elegantere, der Filigranere, aber der Dominik hat, glaube ich, jetzt zum Beispiel in Sachen Physis, in Sachen Körpergröße schon, was ich jetzt nicht so extrem habe. Von dem her, glaube ich, hat der Dominik auch ein Riesentalent und Potenzial. Aber klar, zwei derartige Verletzungen werfen die einfach brutal zurück. Das steht außer Frage. Da bin ich zum Glück verletzungsfrei durchgekommen. Da muss ich echt auf Holz klopfen, dass da bis jetzt nie was Großes war. Und das ist natürlich auch ein großer Grund, ein Stück weit Glück und Veranlagung, dass mir da nichts passiert ist. Ich glaube, dass, so wie es der Bisi, glaube ich, gesagt hat, der Dominik ist definitiv für mich in den letzten 3-4 Jahren einer der besten Innenverteidiger in der österreichischen Liga. Ich glaube, das steht außer Frage. Von dem her, glaube ich, ist für den Dominik nach wie vor noch einiges möglich. Klar, ist jetzt keine 20, 21 mehr, aber ich glaube, es gibt schon die eine oder andere Karriere, die er da gezeigt hat, dass das auch später noch mal möglich ist. Wenn er das will, wenn alles so läuft, den Schritt vielleicht noch mal zu wagen, je nachdem, wie es dann läuft. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach körperlich, dass man gesund ist und ist so wertvoll, das kann man mit nichts anderem bezahlen.
Jetzt haben Sie noch Vertrag bis 2026 beim WRC. Als das dann bekannt wurde, war das ja für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen überraschend, weil es ist jetzt knapp ein Jahr her, da war mal kurz Sturm Graz. Thema, dass man Sie dort gewollt hätte, der WRC Sie aber nicht gehen lassen wollte, war so eine Geschichte. Sie sind jetzt beim WRC. Wenn Sie jetzt sagen, grundsätzlich, ich möchte mich dann noch einmal verändern, irgendwann einmal, ist dann das Ausland auch nochmal Thema? Sie haben einmal zweite Bundesliga gespielt oder innerhalb Österreichs, weil sie bauen jetzt auch Haus in Kärnten.
Also ich glaube, im Fußball kann man, glaube ich, nichts ausschließen. Das habe ich in den letzten Jahren selber einfach am eigenen Leib erfahren dürfen. Von dem her, ich lasse da einfach die Zukunft auf mich zukommen. Wie gesagt, wir bauen jetzt ein Haus. Wir sind wirklich sehr glücklich in Kärnten, in Wolfsburg. Jetzt auch mit der Familie. Ich glaube, es geht uns wirklich sehr gut. Uns gefällt es in Wolfsburg sehr gut. Ich habe dort einige Freunde einfach kennenlernen dürfen, mit denen ich außerhalb vom Fußball sehr viel Zeit verbringe. Von dem her schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Wenn das nochmal möglich ist, natürlich würde ich nicht Nein sagen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt nochmal weg vom WRC. Ich bin auch zufrieden, wenn ich die Karriere beim WRC beenden darf.
Ja, und Sie sind einer der wichtigsten Männer beim WRC. Das konnte man den Wortspenden der Kollegen entnehmen und das zeigen auch die Zahlen, die wir zusammengetragen haben. Sie sind ein echter Lavantaler. Wird das Haus eigentlich auch im Lavantal gebaut, oder?
Ja, direkt in Wolfsburg.
Okay, na bitte. Also dann stimmt das sogar. Ein echter Lavantaler, seit September 2019 für den WRC 111 Bundesligaspieler absolviert. Seitdem 9.487 Minuten, das ist der absolute Höchstwert. Und 64% seiner Kopfbälle und 64% seiner Zweikämpfe hat er gewonnen, der Dominik Baumgartner. Da kann man beim Herrn Präsidenten, beim Dietmar Riegler, vielleicht fürs Haus, weiß nicht, wird mit Pellets geheizt dann in Zukunft? Nein. Aber vielleicht was rausspringen, oder? Das ist der absolute Rekordmann.
Das haben wir ja schon bei der letzten Vertragsverlängerung geregelt. Von dem her, fürs Haus gibt es da leider keinen Zuschuss mehr, aber vielleicht kann ich es nochmal anbringen.
Ja, aber weil das Präsidenten-Ehepaar, muss man ja sagen, Waltraud Riegler ja auch eine wichtige Rolle. Was tragen die dazu bei, dass es so eine Wohlfühloase ist, dass man ein Haus baut in ihrem Fall? Das hat man schon oft gehört, Legionäre fühlen sich auch dort sehr wohl.
Ja, ich glaube, das zeichnet einfach den WRC aus. Wir sind jetzt nicht der Riesenverein, das wird sich ja wahrscheinlich nicht mehr ändern, aber wir sind einfach sehr familiär. Also ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, wo du einfach einmal ein Gespräch beim Präsidenten oder bei der Frau Präsidentin suchen kannst. Sie bringt uns immer wieder Kuchen in die Kabine. Ich glaube, das gibt es nicht so oft. Das hat den WRC auch irgendwo stark gemacht, weil es da einfach einen besonderen Zusammenhalt gibt, den es vielleicht bei größeren Vereinen nicht gibt. Und ich hoffe, dass das einfach noch lange so bleibt. Und das ist, glaube ich, sicher eins der Erfolgsrezepte, die der WRC hat.
Ja. Jetzt haben Sie ja, wenn man die Karrierewege der beiden Brüder anschaut, Christoph, einen ganz anderen Weg eingeschlagen als Dominik. Sie sind sehr früh direkt von St. Pölten, von der Jugend, von der Akademie dort ins Ausland gegangen, nach Hoffenheim zur Jugend. Warum haben Sie für sich entschieden, und Sie waren 17 Jahre jung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das ist der richtige Weg?
Warum ist eigentlich ganz schwierig zu sagen. Es hat oft Überlegungen gegeben, es hat oft Angebote gegeben von den Wiener Clubs, von Salzburg. Aber irgendwann ist in mir relativ früh mit 15, 16 der Entschluss so hochgekommen, nein, ich möchte den Weg über Deutschland machen. Flo Grillitsch hat damals einen ähnlichen Weg gemacht, von St. Pölten weg zu Werder Bremen. Und ja, Flo war dann irgendwo für mich so ein bisschen ein Vorbild, weil er auch mit Dominik gespielt hat. Ich habe ihn natürlich von daher auch sehr gut gekannt oder oft spielen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den Weg, den möchte ich auch gehen. Ich möchte so schnell es geht dann nach Deutschland. Und ja, habe dann mit der TSG Hoffenheim einen sensationellen Verein gefunden, gerade für junge Spieler, der dann auch die Möglichkeit immer wieder gezeigt oder aufgezeigt hat, ja, schnell Bundesligaspieler zu werden. Damals ja Julian Nagelsmann, Cheftrainer. Habe natürlich auch gewusst, dass ich da sehr, sehr viel lernen kann, wenn ich da reinschnuppern darf. Und ja, so ist dann auch gekommen. Und deshalb ja, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich den Weg so gemacht habe. Wobei man jetzt natürlich nicht sagen kann, ob das besser oder schlechter ist.
Wie haben Sie das damals gesehen? Weil Sie haben es ja ganz anders gemacht. Sie sind damals von St. Pölten, Grödig, also so in die österreichische Bundesliga, eingestiegen. Wie gesagt, der Bruder, 3 Jahre jünger, hat den Weg ins Ausland gesucht?
Ja, ich glaube, es war bei mir die Überlegung. Bei mir hat es sich dann so ergeben, dass ich schon ein Jahr früher aus der Akademie, da hätte ich eigentlich nur U18 spielen können, das Angebot von Horn gehabt habe mit dem Willi Schuldes. Der dann einfach, ja, da hat es dann so einen Kooperationsvertrag gegeben. Das heißt, ich habe schon zweite Liga spielen können, hätte aber im Falle, falls ich bei Horn nicht im Kader bin, noch in der Akademie spielen können oder dürfen. Von dem her war das dann für mich zu dem Moment einfach die richtige Entscheidung. Ich glaube, die ist auch am Anfang sehr gut aufgegangen. Ich habe in der zweiten Liga mit 16 mein erstes Spiel gemacht, war dann eigentlich Stammspieler schon. Da hat es dann schon auch sehr konkrete Anfragen gegeben. Dann sind halt leider die zwei Verletzungen dazwischen gekommen. Die haben sicher den Weg einfach gebremst, Gott sei Dank nicht gestoppt. Und das war dann eigentlich das Problem am Weg. Aber ich glaube, sonst wäre das durchaus auch möglich gewesen, so den Weg ins Ausland zu schaffen.
Macht man sich trotzdem auch als großer Bruder, und wir haben ja gehört, Sie waren oder sind das Vorbild von Christoph, Sorgen, wenn der 17-Jährige dann allein ins Ausland geht, allein nach Hoffenheim und dort quasi auf sich alleine gestellt ist?
Sorgen würde ich jetzt nicht sagen. Gedanken, ja. Vor allem, es war beim Christoph so, dass er in seiner Kindheit schon ja, sehr unter Heimweh gelitten hat. Von dem her war es, glaube ich, auch für ihn am Anfang schwierig, die erste Zeit in Hoffenheim ganz alleine. Ich meine, er war davor schon im Internat, von dem her hat er das da schon ein bisschen ablegen können, aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt, ob du 3/4 Stunde von zu Hause weg im Internat oder dann wirklich ein paar Flugstunden weg in Hoffenheim sitzt. Aber er hat immer gesagt, er will das machen, er war da fesselfest dazu entschlossen, dass er das durchzieht, und das zeichnet ihn, glaube ich, aus, und das ist auch das, wo wir schon am Anfang geredet haben, über Leipzig, dass er da jetzt genauso entschlossen ist, das durchzuziehen, und von dem her wird er sich ja dort wieder durchsetzen.
War Heimweh da am Anfang damals, und wenn ja, wer oder was hat geholfen?
Ja, wenn du mit 17 ganz allein auf dich gestellt bist, ist schon eine spezielle Situation. Wie es der Dominik gesagt hat, was mir sehr geholfen hat, war natürlich die Zeit im Internat, weil du da natürlich schon ein Stück weit lernst, ja, deinen eigenen Kram zu machen und du bist auf dich selbst gestellt, hast natürlich immer Unterstützung und kannst am Wochenende immer nach Hause. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Vorstufe. Aber wenn du dann halt dann irgendwo sitzt, du kennst niemanden, klar, du hast einmal mit dem Trainer davor geredet, aber das warst du dann auch schon. Dann musst du dich da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat, dass ich sehr, sehr früh einfach gelernt habe, okay, jetzt bin ich auf mich gestellt. Natürlich habe ich immer die Unterstützung von meiner Familie, aber nicht unmittelbar, weil sie einfach nicht da sind. Von dem her habe ich früh lernen müssen, das Richtige zu tun und das hat mich, glaube ich, als Mensch sehr schnell auch erwachsen gemacht. Ich glaube, das, was der Sebastian Hoeneß vorher im Beitrag gesagt hat, das stimmt schon irgendwo, weil du, wenn du natürlich in dem Alter auf die Anlage gestellt bist, musst du das abliefern, weil sonst wird es einfach schwer und das ist mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen.
Ja, das ist ja auch ein Trainer, weil Sie noch einmal erwähnen, der in aller Munde ist gerade im Moment. Jetzt haben Sie vorher Marco Rose sehr gelobt. Wo ist Sebastian Hoeneß in Ihrem Ranking?
Ja, sensationell guter Trainer. Ich glaube, wenn man sieht, was er aktuell mit Stuttgart leistet, das hat, glaube ich, niemand so erwartet, ich tatsächlich auch nicht. Aber man hat damals schon gesehen, wie er bei uns war, dass er einfach Fußball technisch, taktisch herausragend guter Trainer war. Es war damals bei uns das Thema, dass wir dann leider in einen Strudel reingeraten sind, wo wir die Spiele nicht mehr gewonnen haben, wo wir als Mannschaft ihm dann ein Stück weit in den Stich gelassen haben. Aber man hat damals schon gesehen, dass er ein herausragender, wie gesagt, Fußballfachmann ist. Und das sieht man jetzt. Ich glaube, sie spielen mit Leverkusen den besten Fußball in der Liga und stehen definitiv zu Recht da oben.
Wir wollen bei Trainerpersönlichkeiten bleiben und holen einen dazu, der sie beide trainiert hat, der sie beide sehr gut kennt. Der sie vielleicht auch, oder das freut sie jetzt vielleicht, dass der dabei ist. Jetzt sehen wir ihn schon. Jetzt wollte ich noch einen, die beiden auf die Probe stellen, aber ich glaube, sie haben es geahnt, wer es vielleicht sein könnte. Wir freuen uns sehr, dass Werner Gregoritsch bei uns ist, Trainer der U21-Nationalmannschaft. Schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Werner, ich darf verraten, als ich Sie gefragt habe, ob Sie das heute machen würden, sich zuschalten lassen würden, haben Sie sofort gesagt, ja, natürlich, weil die zwei habe ich besonders gern. Warum denn?
Sie dürfen nicht alles verraten, weil die Burschen, die sind da sehr gefährlich. Die nützen das dann sofort aus, weil, wenn ich die vielleicht wirklich einmal wieder trainieren müsste. Aber ich muss einmal dazu sagen, wenn man so, ich habe jetzt die Burschen zugehört und mich auch erinnert an viele interessante Begebenheiten und auch sage ich, schöne Erfolge. Das sind so irgendwo so zwei Schwiegersohn-Typen, würde ich sagen. Also das sind so Typen, wo ich sage, erstens einmal, dass Dominik muss ich gratulieren, Papa. Das habe ich, ist auch bei mir ein bisschen vorbeigegangen.
Dankeschön.
Aber ich muss sagen, Gratulation. Aber Christoph habe ich ein bisschen mehr Kontakt, weil der hat, ist ein super Bursch, hat auch eine besondere Familie, aber der hat vielleicht ein bisschen einen schlechteren Umgang oft. Nicht? Also ich muss sagen, ich will nicht sagen, wer das ist, aber...
Ach doch, das hätte uns jetzt schon interessieren.
Aber das ist mein Sohn.
Aber wir haben ihn, glaube ich, heute schon gesehen. Ja, wollte ich sagen.
Mein Sohn, das ist... Und es ist so, dass ich eine Riesenfreude habe, dass der Dominik in Österreich wirklich einer der besten Verteidiger geworden ist. Ich war auch überzeugt, muss ich sagen, dass er den Sprung auch ins Nationalteam schaffen wird und auch da eine Rolle spielen kann. Er hat nicht nur Innenverteidiger gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, Sie haben ja beide bei mir auch gespielt. Der Baume, der Christoph hat debütiert und der Dominik hat dann eine Rolle müssen spielen, weil uns diese Position ausgefallen ist. Du weißt das, Dominik, hast Sechser damals den Sechser gespielt.
In Mazedonien.
Und muss dazu sagen, das war herausragend. Wir haben das wirklich sehr, sehr gut. Wir haben 4-0 gewonnen. Haben dadurch auch die Möglichkeit gehabt, dann, dass wir dann auch noch um die EM-Quali gespielt haben. Aber was mir bei diesen beiden Typen imponiert, ist natürlich nicht nur, dass sie sehr, sehr lebenslustige und sehr, sehr verlässliche Menschen sind. Das sind also Spieler, da gibt es aber natürlich sehr, sehr viele in diesen 12 Jahren, die jetzt die unter 21 gehabt, die es mir richtig Spaß gebracht haben und es mir richtig große Freude gemacht haben, dass ich auch diesen Job dann gemacht habe schlussendlich und aus dem Vereinsgeschäft ausgetreten bin, weil sie einfach, man muss dazu sagen, auch als älterer Mensch, man lernt eigentlich auch von diesen jungen Leuten auch, nicht nur beim Fußball, sondern auch, wenn es Probleme gibt. Ich kann mich erinnern, Dominik war ja dann verletzt und hat es trotzdem geschafft. Und wenn man sieht, wie er auch kommuniziert, sieht man, dass es ein sehr, sehr schlauer Bursch ist, der genau weiß, was er will. Und beim Christoph ist es so, dass das ein, sag jetzt einmal, fast eine Kopie von meinem Sohn ist. Also das sind so die lieben, süßen Flaschenköpfe, denen man nie böse sein kann. Die aber dann, wenn es darauf ankommt, zumindest das war bei mir so, immer ihre Leistung gebracht haben. Und beim Christoph habe ich zwei Erlebnisse in meinem Kopf, immer wenn ich ihn sehe. Das erste war, ich glaube, ich werde mich erinnern können, ich habe damals in der Trainerausbildung beim Carsten Janker als Mentor arbeiten dürfen und habe dann einen jungen Spieler gesehen in der U19, St. Pölten Akademie, der da gespielt hat wie in der Schülerliga, wenn die 12-Jährigen, 13-Jährigen gespielt und der hat da 6-7 Leute überspielt und ich mir das kann es nicht geben in einer Akademie-Mannschaft. Und ich glaube, er wird es noch wissen, ich habe dann gesagt, nach dem Training, lieber Freund, komm her mal, du wirst nicht mehr lang bei der U17 oder 18 spielen, du wirst bei der U21 spielen und ich vergiss das nicht. War das erste Mal sehr, sehr höflich. Danke Trainer, danke, freut mich sehr. Und hat dann, glaube ich, gleich dann debütiert bald auch in dem Jahr. Und das zweite war für ihn auch bitter, wie für uns auch. Das war damals, wie er dann bei der M, wo er sehr, sehr gut gespielt hat, den Elfmeter verschossen hat. Und wir dann ja ein Gespräch gehabt haben, wir zwei. Und ich war überhaupt nicht böse, weil das kann passieren. Aber ich habe ihm eins auf den Weg gegeben, weil es war ja damals auch in Hoffenheim ein Problem, weil er ja damals, glaube ich, auch dort einen Elfmeter verursacht hat. Dadurch ist, glaube ich, dann der internationale, richtige internationale Bewerb von Hoffenheim damals ausgefallen. Und ich habe gesagt, Christoph, wenn du das schaffst, jetzt mit diesen Dingen umzugehen und das einfach richtig zu verdauen, dann wirst du ein großer. Und ich muss dazu sagen, man sieht es ja jetzt auch, der Baum ist für mich sicher einer der hoffnungsvollsten und auch, glaube ich, der Spieler, der die nächsten Jahre auch den österreichischen Fußball, sag ich mal, vertreten wird. Und ich freue mich ganz einfach, dass es euch beiden gut geht. Und vor allem beim Christoph ist es so, da ist für mich auch die Situation, dass er jetzt nicht sehr viele Spiele bekommt. Das ist natürlich, das ist nie angenehm, gerade weil ich weiß, wie er ehrgeizig ist. Und darum wünsche ich ihm auch, dass er bald wieder Stammspieler ist und er ist aber bei einem guten Verein und bei einem tollen Trainer, den ich auch gut kenne und den ich sehr schätze, vor allem im menschlichen Bereich. Und darum freut es mich, dass ich jetzt auch hier bin bei euch.
Ja, wir freuen uns auch, weil ich habe so viele Fragen vorbereitet, Werner, die brauche ich ja gar nicht, weil Sie haben uns ja quasi schon alles erzählt, viele schöne Erinnerungen, die Sie teilen, viele lobende Worte vom ehemaligen Trainer. Was hat denn er Ihnen gegeben?
Boah, sehr, sehr viel. Das ist jetzt oftmals noch so, wenn wir beim Nationalteam zusammensitzen. Gerade jetzt so diese neuere Generation, sage ich mal so 96, 97 und jünger, die damals die U21 Game gespielt haben. Und wenn man dann ein 21er Spiel sieht und in Werner an der Linie sieht, sagen wir jetzt noch, das ist unglaublich, wie er motivieren kann, wie er es schafft, eine Mannschaft als Team, als Familie zu formen. Und jeder sagt nach wie vor, man geht jedes Mal durchs Feuer für ihn, weil er einfach ein ganz besonderer Mensch ist. Ein unfassbar guter Trainer und ich glaube, er macht das richtig gut. Über 12 Jahre haben wir jetzt gehört. Er redet gerne, das haben wir jetzt auch gehört. Aber das ist was dem hört man sehr, sehr gern zu. Und er hat auch gesagt, der Michi ist, glaube ich, einer meiner besten Freund im Nationalteam, aber allgemein im Fußball-Business, sage ich einmal. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo, dass wir uns so gut verstehen. Und von dem her, ja, ein besonderer Trainer definitiv. Und auch das, was er angesprochen hat mit den zwei schwierigen Situationen damals in dem Sommer für mich. Das wäre schon ein Knackpunkt da oder hätte ein Knackpunkt sein können in meiner Karriere, aber die Worte und das Gespräch, da erinnere mich ganz, ganz genau, hat mir extrem viel Kraft ergeben, das zu verdauen und ich versuche halt jetzt auf einen anderen Weg dem österreichischen Fußball zu helfen und damals ist mir leider nicht gelungen, aber ich hoffe, er ist mir nicht böse. Auch wenn mir der Michi Gregoritsch heute noch vorhält, dass er wegen mir nie bei Olympia spielen hat dürfen.
Ja, zu Michi, zu dem kommen wir dann eh auch noch. Wollen wir ganz kurz Sie auch noch dazu nehmen, Dominik, was hat Sie in der Zusammenarbeit geprägt, auch das Menschliche?
Ja, absolut. Ich glaube, der Grisi hat alles gesagt, was den Werner beschreibt. Ich glaube, er hat es einfach geschafft, dass jeder gerne zum Nationalteam oder zum U21-Nationalteam fährt. Ich glaube, es war jedes Mal wieder ein Highlight, wenn du dort dabei sein darfst. Es hat einfach irrsinnig Spaß gemacht, nicht nur das Fußball, das natürlich auch, aber einfach auch, dass das Ganze im Hotel, wie die Kommunikation unter den Spielern, aber auch unter den ganzen Staff war. Das war einfach, ja, habe ich selten so erlebt. Und ich glaube, das zeichnet die U21 aus. Und dafür ist natürlich der Teamchef verantwortlich. Und ich glaube, das ist ja wirklich eins der größten Dinge, die er da geschaffen hat.
Ja, Werner, kommen wir zu Ihrem Sohn. Sie haben es ja erwähnt, der ist eher Goschert, haben Sie, das darf ich so sagen, weil Sie es ja quasi auch so angedeutet haben, auch im Austausch mit den beiden jungen Herren. Heute hat er nicht gespielt, Freiburg heute verloren. Grundsätzlich läuft es für ihn aber sehr gut. Sie waren ja auch am Donnerstag bei uns zu Gast im Rahmen unserer Europa-League-Sendung, wurden angesprochen, ob er vielleicht im Moment in der besten Form seines Lebens ist. Was darf er sich jetzt auch erwarten von dem kommenden Lehrgang mit dem Nationalteam, vor allem, weil in der Offensive ja leider doch der eine oder andere mit Kalajdzic, Arnautović verletzt fehlt?
Zum einen einmal danke, dass ich diese Rückmeldung da jetzt von euch gehört habe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so lange auch also mit dem Jugendbereich arbeite, weil mir ganz einfach die Arbeit mit diesen Menschen sehr gefällt. Zum Zweiten muss ich sagen, dass bei Michi oder speziell auch nicht nur bei uns in der Unter 21, sondern auch beim A-Team, diese Generation, es sind glaube ich 20 Spieler jetzt dabei, ich mir immer auch wieder Rückmeldungen geben, was für Gemeinschaft sie haben. Und ich glaube auch, dass dieser Betreuerstab rund um Ralf Rangnick geschafft, dass wirklich gute Arbeit gemacht wird, dass ganz einfach fachlich, sage ich mal, hohe Kompetenz da ist, aber auch das Zwischenmenschliche, das merkt man auch bei der Mannschaft, wie sie durch die EM gegangen ist, dass das funktioniert. Und bei mich ist es so, ich glaube, dass er so ein Typ ist, der ganz einfach ein gewisses Vertrauen braucht, der auch, sage ich jetzt einmal, Ehrlichkeit braucht von einem Trainer. Und das findet er dort auch. Und ich bin der Meinung, also gerade bei Spielern, die Tore machen, dass es eigentlich viel, viel besser ist, wenn man sie nicht immer nur von der Bank kommen lässt, wenn sie auch dann entscheidende Tore machen, sondern ich sage immer wieder, dass solche Spieler, die sind ja auch dann in einer Situation, wo sie dann längere Zeit kein Tor machen, einfach dieses Vertrauen brauchen oder auch diese fußballerische Wärme eines Trainers, dass wenn es einmal nicht so läuft, dann nicht so drauf ist, dass er auch dann forciert wird. Und da muss ich schon sagen, glaube ich, dass es bei Michi schon so ist, dass es ja auch verdient, dass er von Anfang an spielt. Aber wie gesagt, auch der Verein ist genau richtig für den Michael, weil er eben dieses Besondere, dieses Zwischenmenschliche, nicht nur bei uns in unter 21, wir haben ja auch 4 Jahre so trainiert, immer kennengelernt hat und er auch das Umfeld, auch die Gemeinschaft braucht. Und es ist in Freiburg so, aber speziell auch im A-Team, muss ich sagen, da höre ich nur sehr, sehr, sehr viel Positives. Und das ist ein Grund, wenn wir dann auch so jetzt auch im A-Team erfolgreich sind.
Ja, und weil Sie das Atmosphärische ansprechen und weil Sie Ralf Rangnick angesprochen haben, wie darf man sich auch grundsätzlich den Austausch zwischen den einzelnen Nationaltrainern vorstellen, also eben zwischen Ihnen und Ralf Rangnick?
Ich kenne den Ralf seit 2004, also 20 Jahre. Wir haben zusammen bei Arsène Wenger, bei Arsenal damals in der Steiermark hospitiert. Wir sind dann gemeinsam zu den Spielen gefahren, haben uns dann immer wieder über die Jahre hinaus auch ausgetauscht, immer wieder über den österreichischen Fußball. Und also dann in Salzburg war, wir haben uns auch getroffen. Wie gesagt, jetzt ist es so, dass das Unter-21-Team und A-Team oder auch das U19-Team beziehungsweise auch die unteren Teams immer wieder natürlich von den Assistenztrainern beobachtet werden und natürlich auch dann der Austausch läuft über die spezifischen Assistenten und spezifischen Dinge, die man eben machen will. Ich glaube, dass das im österreichischen Fußball sehr, sehr wichtig ist, dass wir natürlich irgendwo eine Linie durchziehen, was wir erreichen wollen. Das A-Team lebt es vor, das ist das Flaggschiff. Und ich glaube ganz einfach, man sieht es bei uns in unter 21 und auch in den Nachwuchsteams, dass da sehr, sehr viel natürlich auch schon versucht wird einzubringen. Und ich sage nochmal, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit den Kollegen. Und das Wichtige ist aber natürlich, dass ich als unter 21-Trainer der Chef sein kann, so wie ich es mir vorstelle. Das heißt, also es redet mir niemand bei der Aufstellung rein, es redet mir niemand darauf ein, was ich spielen soll oder wie. Aber natürlich orientiere ich mich schon sehr nach dem Modell des A-Teams, weil ich glaube ganz einfach, dass es für mich wichtig ist, ich möchte so viele junge Spieler von meiner Truppe noch im A-Team sehen. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, dass man in der Unter 21 gewisse Dinge vorlebt, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich, aber vor allem im fußballerischen Bereich, wo ich sage, dass diese Red Bull-Schule natürlich für den österreichischen Fußball, und da war ja Ralf Rangnick mehr oder weniger der Begründer dieser Philosophie auch in Deutschland, das natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass das die Jungen von Haus aus mitbekommen, weil nur so, bin ich überzeugt, mit dieser Philosophie hast du auch als kleines Land auch eine Chance, beispielsweise jetzt auch in der nächsten Europameisterschaft besondere Ergebnisse zu erreichen.
Ja, und abschließend, Werner, es erwartet ja auch auf Sie und Ihre Mannschaft jetzt eine große Aufgabe in der kommenden Woche. Sie treffen einander nicht im sonnigen Süden, so wie das A-Nationalteam, sondern im Windisch Gassen. Auch dort ist es schön. Und es steht ein weiteres Spiel an in der Quali für die Euro 2025 gegen Zypern. Da hat man ja noch eine Rechnung offen, glaube ich, oder? Nach dem ersten Aufeinandertreffen.
Ja, Rechnung, das ist natürlich, das klingt jetzt negativ, aber es ist schon richtig. Da sind natürlich sehr, sehr viele Dinge passiert in Zypern. Ich habe damals in der Nacht vor dem Spieltag habe ich Corona bekommen, bin dann mit 40 Grad während des Spiels im Hotel, dort hat es aber auch gehabt, enorme Temperatur im September in Zypern gesessen, habe dort mitgelitten. Das heißt also, die Mannschaft wurde dann von meinen Assistenten vertreten. Es war dann eine gewisse komische Stimmung, weil ja keiner gewusst hat, wie sehr krank ich bin. Ich bin dann natürlich dann von dort dann nach dem Spiel nach Hause geflogen, war mit der Mannschaft dann nicht mehr in Kontakt, eben wegen Corona. Und das war sehr unangenehm. Das hat mich schon gestört, dass wir da dann unentschieden gespielt haben. Aber wie gesagt, wir haben jetzt in dem nächsten Lehrgang dann auch die Möglichkeit, dieses Ergebnis wieder so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit einem Sieg. Auf das werden wir sicher alle sehr, sehr scharf sein. Das ist ja auch meine Person, weil das eigentlich ein unnotwendiger Punkteverlust war. Aber man muss den Gegner schätzen und sagen, diese Mannschaften können Fußball spielen, diese Nationen. Es gibt keine kleinen Gegner mehr. Und darum freue ich mich schon, dass wir gegen diese Mannschaft antreten können.
Da wünschen wir ganz viel Glück. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und dann hoffen wir, dass Sie fit bleiben. Dieses Mal. Und danke für die schönen Erzählungen über die beiden Herren. Da werden wir noch einiges aufgreifen.
Dankeschön.
Eine Grüße.
Danke. Ebenfalls alles Gute wünsche ich euch.
Danke, ciao.
Ja, vielen Dank an Werner Gregoritsch. Und wir können uns jetzt alle vorstellen, wie Motivationsreden dann ausschauen. Die dauern länger vermutlich, aber mitreißend.
Erst wird die Uhr abgelegt und dann geht es zur Sache. Dann wird eingeschworen. Aber wie gesagt, das stimmt wirklich. Also da geht wirklich jeder durchs Feuer für ihn, weil er einfach ein unfassbar netter Mensch ist und für den man einfach gerne alles gibt.
Jetzt müssen wir natürlich die Sache noch aufklären. Er hat gemeint, der schlechte Umgang ist sein Sohn. Der Michael Gregoritsch natürlich lustig gemeint. Aber trotzdem, was ist das leicht für einen? Sind Sie übrigens auch in dieser WhatsApp-Gruppe? Wir hatten ja letzte Woche Alexander Schlager da, der hat gesagt, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, Gregoritsch, Schlager, Baumgartner.
Kein Ja dazu, ja. Bin ich auch schuldig. Nein, Michi ist ein spezieller Typ. Ich glaube, man merkt es auch in Interviews und wenn man sich länger mit ihm unterhält, ist er ein ganz bodenständiger Typ. Ich glaube, das ist auch das, was uns irgendwo so uns verbindet. Wir sind ganz, ganz normal geblieben, glaube ich, und macht Spaß mit ihm. Ich verstehe mich wirklich sehr, sehr gut mit ihm und ist darüber hinaus meiner Meinung nach ein super Stürmer, der es nicht immer leicht hat in Österreich. Aber ich glaube, er hat auch speziell jetzt in der Quali gezeigt, wie wichtig er für uns ist.
Ja, und damit wollen wir zum sportlich Aktuellen kommen, der sich ja durchaus berechtigte Hoffnungen machen kann, dass er jetzt auch viel Einsatzzeit bekommt im Rahmen dieses Lehrgangs bei den beiden Testspielen gegen die Slowakei und die Türkei. Jetzt ist es ja grundsätzlich so, es gibt wahnsinnig viele Ausfälle, berühmte Ausfälle mit Alaba, mit Arnautovic, mit Kalajdzic. Was verändert das auch? Was bedeutet das eben auch für Gregoritsch? Was bedeutet das vor allem auch für Sie und für Ihre Rolle?
Ja, natürlich fallen da Jungs weg, die nicht nur am Platz, also am Platz wissen wir eh, was die Jungs drauf haben und schon geleistet haben, aber die einfach auch fürs Team ganz ein wichtiger Bestandteil sind. Die fallen weg. Das bietet einfach aber auch die Möglichkeit für andere Jungs da ein bisschen einzuspringen. Klar kann man die Jungs nicht eins zu eins ersetzen, auch nicht, wie gesagt, auch nicht im Hotel und auch nicht beim Schmäh. Da sind sie schon richtig gut, aber ich glaube, dass ich da schon auch einer sein kann oder sein sollte, der da in eine gewisse Führungsrolle auch mit reinschlüpft. Ich glaube, wenn man die Anzahl an Länderspielen sieht, gibt es jetzt nicht so extrem viel im Kader, die da mehr haben. Aber wie gesagt, wir haben nach wie vor, glaube ich, mit Sabi, mit Gregal schon einige Jungs dabei, auch mit Flo Grillitsch, die schon sehr lange im Team dabei sind. Und ja, da wird sie wieder eine neue Hierarchie finden. Und die Jungs werden ja trotzdem zurückkommen und uns dann wieder helfen.
Macht sie das auch stolz, was auch innerhalb dieser wenigen Jahre passiert ist? Wie gesagt, bei der EM21 waren sie noch einer der Jüngsten, wenn nicht sogar der Jüngste, ja, damals im Kader. Und jetzt sind sie eben absoluter Stammspieler.
Ja, natürlich bin ich stolz. Ich glaube, speziell im Nationalteam war es wirklich so, dass es auf Anhieb super geklappt hat. Vom ersten Spiel weg in Norwegen ordentliche Leistung. Im zweiten Spiel, glaube ich, habe ich mein erstes Tor gemacht. Habe jetzt irgendwann eine Statistik gelesen, dass ich seit meinem Debüt der Spieler bin mit den meisten Toren fürs Nationalteam. Und das freut mich natürlich. Das zeigt, glaube ich, wie gesagt, welche Leistung ich im Nationalteam bis jetzt gebracht habe. Und das möchte ich genauso weiterführen. Klar, jetzt steht ein Riesenereignis an, was Besonderes. Europameisterschaft in Deutschland ist natürlich für uns auch nochmal was ganz Spezielles. Und von dem her freue ich mich natürlich sehr drauf und möchte ja die Leistung so fortführen.
Ja, auf den Tag genau, übrigens in 3 Monaten ist ja das erste Spiel. Am 17. Juni wird es stattfinden gegen Frankreich. Und die ganze Nation hofft ja darauf, dass David Alaba mithelfen kann, der eine Verletzung erlitten hat, mit der, wir haben es schon erwähnt, Sie leider zweifache Erfahrung haben, nämlich einen Kreuzbandriss. Jetzt gibt es ja 1000 Ärzte mittlerweile und jeder hat eine Meinung und jeder weiß, wie lange es dauert oder nicht. Die sich auskennen, sagen, es wird knapp werden. Vor allem gibt es ja immer noch einen Unterschied zwischen fit und matchfit. Mit Ihrer Erfahrung, wie realistisch sehen Sie es?
Ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, der David wird natürlich alles versuchen, dabei zu sein. Die Frage wird dann sein, wie viel Risiko will er eingehen, wie viel Risiko lässt ihn Real eingehen. Ich glaube, es ist schon eine sehr knappe Zeit. Möglich ist es natürlich. Ich glaube, es gibt schon Beispiele, die nach 6 Monaten, ich glaube, das was dann bis dorthin sind, wieder Fußball gespielt haben. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch für die weitere Karriere viel Risiko dabei. Aber er wird es sicher dann mit den Ärzten abklären und dann hoffentlich die richtige Entscheidung treffen.
Ja, jetzt bei diesem Lehrgang ist er auf keinen Fall dabei. Gemeinsam mit den anderen Prominenten abwesend haben wir schon erwähnt, wer aller noch fehlt. Was ist das Vorhaben für diesen Lehrgang? Wie gesagt, es geht jetzt mal nach Marbella und dann stehen 2 Testspiele auf dem Programm.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir den Flow, den wir uns erarbeitet haben, beibehalten. Es sind schon zwar Spiele, die nicht ganz einfach sind, speziell Türkei. Hat meiner Meinung nach einen richtig guten Kader, haben auch im Spiel in Berlin gegen die Deutschen gezeigt, was sie für Qualität haben Deutschland keine Chance gelassen. Von dem her ja, sind das schon zwei richtige Brocken, aber es geht natürlich auch darum, ja, nochmal die letzten Details, sage ich mal, in Sachen Spielanlage ja, nochmal reinzubringen, wobei wir da, glaube ich, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wichtig ist einfach, glaube ich, ja, eben dieses Gefühl, das Positive, was ganz Österreich zum Nationalteam aktuell hat, beizubehalten, weil uns das auf dem Weg zur Euro ja, sehr helfen wird, glaube ich.
Weil Sie das Gefühl ansprechen, welche Rolle spielt da auch eben der Trainer Ralf Rangnick? Was trägt er dazu bei oder was hat er auch dazu beigetragen mit seinem Auftrag, dass eben diese Aufbruchstimmung und ja, diese Euphorie jetzt auch da ist, was die Euro betrifft?
Ja, ein Riesenanteil natürlich. Also Ich hab's damals gesagt, als er Teamchef wurde, und da bin ich stolz über die Aussage. Es war das Beste, was im österreichischen Fußball passieren hat können. Und das sage ich nicht, weil ich schleimen will, dass ich auf jeden Fall spiele, sondern das meine ich tatsächlich so, weil er ja einfach einer ist, der unfassbar viel Expertise mitbringt, der extrem viel Zeit und Energie investiert und das auch von jedem rundherum im ganzen Betreuerteam, von jedem Spieler erwartet. Und ich glaube, dass uns das extrem gut tut, weil ja, wir sind doch auch manchmal eine Nation, die sich dann schnell ausruht auf dem, was wir geleistet haben. Und da ist er halt einer, der das halt definitiv nicht zulässt, der uns immer tagtäglich, wenn wir gemeinsam zusammen sind, zum Limit pusht und ja, natürlich auch Spielidee mitbringt und ein Trainerteam mitbringt, was uns super auf die Spiele vorbereitet. Und das wird auch ja, einer der Schlüssel sein zu einer erfolgreichen Europameisterschaft.
Was gibt er auch aus als Ziel für diese Euro? Also wie darf man sich auch das vorstellen? Wie laufen auch da die Gespräche ab und die Zielsetzung, die man sich als Mannschaft dann in dieser Gruppe stellt, die ja doch, ich meine, da sind ja Weltmeister und Europameister drinnen.
Ja, wir wissen, dass die Gruppe sehr, sehr schwierig ist, dass wir da sicher was Einfacheres hätten bekommen können. Aber ich glaube, dass das unserer Art und Weise, wie wir spielen, vielleicht sogar zugutekommen kann. Mannschaften, die gerne am Ball sind, gerne von hinten das Spiel aufbauen und wir mit unserem aggressiven Pressing da sicher Möglichkeiten haben. Es ist aber jetzt noch nicht ganz konkret über Zielsetzung gesprochen worden. Ich glaube, das ist auch zu früh. Ich glaube, man muss auch abwarten, wie entwickelt sich zum Beispiel die Situation mit David, weil er einfach extrem wichtig für uns ist. Und ich glaube immer, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir, auch wenn vielleicht einmal ein schlechteres Spiel dabei ist, und das kann auch sein, es sind noch 4 Spiele, glaube ich, bis zu EM, und vielleicht ist da einmal ein schlechteres dabei. Und wenn wir jetzt große Ziele ausrufen und dann passiert einmal ein schlechteres Spiel, dass dann nicht das wieder kippt, sondern ganz wichtig ist, dass wir diese Euphorie im ganzen Land beibehalten. Und ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte aktuell. Ich merke das im Vergleich zu Deutschland, wo es ein bisschen anders ist. Ja, dass einfach diese Freude fürs Team da ist und die darf nicht getrübt werden, wenn einmal nur unentschieden in Bratislava rauskommt zum Beispiel.
Ja, Sie haben gesagt, in Deutschland, da ist die Stimmung eine ganz andere. War auch jetzt der Kader, den Julian Nagelsmann einberufen hat, jetzt für diesen Lehrgang, wurde groß diskutiert, dass es von Dortmund nur ein Spieler ist, von Ihrer Mannschaft sind es 2 Spieler mit Raum und Henrichs, die jetzt einmal einberufen hat. Was trauen Sie auch den Deutschen zu? Ich meine, da ist ja die Sehnsucht nach dem Erfolgserlebnis noch viel größer und kaum vergleichbar, wie das eben, wie gesagt, bei uns ist.
Ich traue ihnen nach wie vor alles zu, weil ich ja fast alle der Spieler kenne, weil ich den Trainer sehr gut kenne, weil ich weiß, dass er einer der besten Trainer ist, die es auf der Welt gibt. Das kann ich aus Überzeugung sagen, weil ich unter ihm spielen habe dürfen.
Eigentlich nur mit großartigen Trainern gearbeitet. Du hast
ja
schon viele dabei gehabt.
Ja, es wirkt, wie wenn ich ein Schleimer bin. Aber es ist tatsächlich so. Es waren sehr, sehr gute Trainer. Ja, und wenn der Julian das hinkriegt, dass er, glaube ich, ein Team formt mit einer guten Hierarchie, mit einem guten Gefühl, das Spaß hat, gemeinsam zu kicken, dann ja, sind sie eine der besten Nationen. Wenn man die Qualität der Einzelspieler anschaut, wenn sie das hinkriegen, traue ihnen, speziell in Deutschland, und da geht es auch schnell in die andere Richtung, dass wieder Euphorie da ist, traue ihnen alles zu.
Ja, wobei das letzte direkte Duell, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel gewesen ist, das hat ja Österreich im November im Ernst-Happel-Stadion gewonnen. Und da haben Sie ja wesentlich dazu beigetragen, wir sehen es ja noch einmal, mit Ihrem Tor zum 2:0. Ist eigentlich so ein Tor gegen Deutschland, also ein Sieg gegen Deutschland, dann noch immer extra oder süß, weil, wie gesagt, weil Sie ja in Deutschland spielen und weil es ja halt auch welche sind, die man ja dann tagtäglich im nationalen Geschehen dann trifft, im Alltag?
Ja, natürlich. Lieber wäre es mal gewesen, es wäre schon ein Pflichtspiel gewesen und es wäre, weiß ich nicht, im Viertelfinale von der Euro gewesen. Aber ja, es ist natürlich was Spezielles. Ich glaube, für uns alle, wir Österreicher haben ja doch eine gewisse Rivalität zu den Deutschen. Und wenn man den großen Bruder in Wien so in der Art und Weise erschlägt, ist das schon was Besonderes. Und das Tor war nicht nur, glaube ich, ein schönes Tor, sondern auch von der Emotion natürlich ein ganz ein besonderes Tor.
Ja, Wahnsinnsstimmung an dem Tag. Was trauen Sie Ihrem Bruder und der österreichischen Nationalmannschaft zu bei der Euro?
Ja, sehr viel natürlich. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Gruppe, aber wenn du die Gruppe überstehen kannst, und das, glaube ich, traue ich Ihnen absolut zu, dann kann es sehr weit gehen, weil dann bist du in dem Turnier drinnen, dann weißt du auch, welche Gegner du geschlagen hast, das Selbstvertrauen steigt dann, und ich glaube, dann kann es auch wirklich sehr weit gehen. Aber wir müssen natürlich die Kirche irgendwo im Dorf lassen. Wir wissen, wie schwer es die Gruppe werden wird. Aber ja, ich glaube, so wie sie die letzten Spiele gespielt haben, da haben sie gezeigt, dass sie gegen starke Gegner gewinnen und punkten können. Da ist schon sehr viel möglich.
Ja, und wer der letzte Gegner in dieser Gruppe ist, der Sieger des Pfad A's, das werden wir ja auch noch im März erfahren, wo ist Estland, Polen oder Finnland. Gibt es einen Wunschgegner, der noch dazu kommen sollte?
Nein, ist mir egal. Wie gesagt, ich glaube, wir haben eh schon zwar richtiger Brocken. Ja, wir nehmen, was kommt. Also das kannst du eh nicht aussuchen. Und wir werden sicher gut vorbereitet in das Spiel dann gehen und das Spiel dann auch gewinnen. Davon gehe ich aus.
Werden Sie dabei sein vor Ort? Also gibt es da schon familiäre Arrangements, dass man vielleicht das eine oder andere Spiel sich anschaut?
Ja, mal schauen, wie sich meine Situation bis dahin mit Familie und so entwickelt. Aber ich hoffe schon, dass ich vielleicht ein, zwei Spiele schauen kann. Schauen wir mal, ob man Karten besorgen kann.
Da gibt es ja vielleicht eine Quelle, wo man nachfragen kann.
Vielleicht geht da irgendwas. Dann werden wir sicher als Familie vielleicht sich ein oder zwei Spiele anschauen.
Ja, und für Babys gibt es ja Kopfhörer, das ist im Stadion manchmal ganz gut, falls der kleine Oskar dem Onkel dann auch schon auf die Beine...
Vielleicht wird das das erste Spiel, das der Oskar dann wirklich live im Stadion mitverfolgen darf.
Genau, und wenn es dann das ist gegen den Sieg des Pfad A, dann gewinnt man das ja auch, dann kann er gleich auch, mitjubeln. Dann sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Möchte ganz kurz das vielleicht beenden, was Sie dem jeweils anderen noch wünschen für die Zukunft oder ganz generell?
Dass er gesund bleibt, das ist einmal das Erste. Wie gesagt, verletzungsfrei, aber natürlich auch mit seiner Familie einfach. Gesundheit, dass dem Oskar, der Steffi gut geht, dass der Hausbau gut vorangeht, dass da endlich losgeht. Ja, und einfach, dass er die Zeit genießt. Wie gesagt, er ist jetzt 27, hat noch ein paar Jahre vor sich. Egal was passiert, ich glaube, es ist einfach das, was wir uns immer gewünscht haben, dass wir den Beruf ausüben dürfen. Das haben wir beide geschafft und von dem her, ja, das Ganze genießen und was er immer dann rauskommt, werden wir sehen. Aber ich glaube, er kann schon sehr, sehr stolz sein auf das, was er bisher geleistet hat. Und vielleicht schaffen wir es ja doch noch im A-Nationalteam.
Irgendwann
vielleicht schaut der Ralf Rangnicker zu. Schöne Grüße. Nochmal Bea, ich glaube, der ist schon vor Ort. Vielleicht.
Der steht schon am Golfplatz.
Genau. Vielleicht irgendwann, das wäre natürlich für uns beide und für die ganze Familie was ganz, ganz Besonderes. Aber kein Druck.
Ganz kurz auch noch Sie.
Ja, der Chris hat, glaube ich, schon des Öfteren von seinem großen Traum gesprochen. Das hat er, glaube ich, sehr öffentlich gesagt, er möchte die Champions League gewinnen. Da habe ich meinen David als Vorbild. Das wünsche ich ihm natürlich. Ich glaube, es wäre wunderschön, einen Champions League-Sieger in der Familie zu haben. Und sonst natürlich privat einfach, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Ich glaube, er ist in einem sehr guten Umfeld. Er ist sehr bodenständig. Ich hoffe, das behält er. Aber dafür werden wir schon sorgen. sonst natürlich mit der Sandy alles Gute. Und ich hoffe einfach, dass der sein großer Traum wirklich in Erfüllung geht.
Ja, das sind, wie ich finde, sehr schöne Wünsche. Vielen Dank für den Besuch. Und Champions League-Spieler haben Sie ja Ihre ersten jetzt absolviert. War, glaube ich, auch privat ganz wichtig, weil da hatte die Freundin die Nase vorne gehabt,
ja,
oder?
Das war,
die ist ja ehemalige Spielerin und hatte vor Ihnen zwei Champions League-Spiele.
Das hat sie mir auch vorgehalten und es ist ganz wichtig, dass ich da voran oder vorbeigezogen bin.
Ja, also dann kommt da vielleicht auch das eine oder andere Tor einmal und dann haben Sie die Nase wieder vorne. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute für die Aufgaben mit Leipzig und mit dem Nationalteam. Ihnen, Dominik, alles Gute für all das, was dem ERC noch Dankeschön. Bevorsteht. Vielen Dank für den Besuch. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.